Das Evangelium, Lukas 23, Abvers 32 bis 43. Es wurden aber auch noch hingeführt andere, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Man muss sich immer überlegen, das Wort abgetan kann man auch mit schlachten, also abgeschlachtet übersetzen, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Auch die Obersten spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch über ihm die Überschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und hilf uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vor der Predigt wollen wir diese drei Gedanken: Es muss geschehen. Lukas 22, ich lese den Text gleich. Der zweite Gedanke: Es ist genug. Auch Lukas 22 und Markus 14. Und der dritte Gedanke: Es ist vollbracht. Vielleicht kann man sich das auch ein bisschen merken. Es muss geschehen, es ist genug und es ist vollbracht. In Lukas 22 sagt Jesus Folgendes seinen Jüngern: Denn ich sage euch, es muss auch das alles vollendet werden an mir. Also nicht an irgendjemand, an mir, was geschrieben steht. Und dann zitiert er Jesaja 53, Vers 12. Er wird unter die Übeltäter gerechnet, denn was von mir geschrieben steht, wird auch vollendet. Ihr Lieben, zwei Aussagen sind mir wichtig. Erstens, es muss an mir geschehen. Und zweitens, ich bin unter die Übeltäter gerechnet. Ihr Lieben, okay. Das haben wir abgesprochen, damit ihr wieder wacht. Ihr Lieben, kein anderer als Jesus selbst übernimmt die Verantwortung für die Erfüllung der alttestamentlichen Aussagen. Hier übernimmt er die Verantwortung, und ich werde euch das nachher noch zeigen. Der letzte Gedanke, den ich heute haben werde, ist Psalm 69, das mit dem Essig. Es muss an mir geschehen, sagt er. Jesus deutet Jesaja 53 komplett auf sich. Es ist eine Auslegung von Jesaja 53. Und er sagt: Das, was dort geschrieben war, das bin ich. Und wer ist er? Er ist der Knecht Gottes. Und wir haben es gerade eben gesungen: Er ist das Lamm Gottes. Und wir müssen auch sagen: Er ist der Übeltäter. Denn so steht es in Jesaja 53. Aber welcher Übeltäter? Er ist der gerechte Übeltäter. Im Gegensatz zu den beiden anderen. Ihr Lieben, der Knecht Gottes gibt sein Leben zum Schuldopfer. Und zwar wie ein Gesetzloser. Also wie jemand, der das Gesetz gebrochen hat. Und wie ein Gesetzloser bekommt er die vom Gesetz vorbestimmte Strafe, nämlich den Tod. Es muss geschehen. In Matthäus 26 lesen wir das noch einmal ab Vers 54. Aber das ist alles geschehen, sagt Jesus in den Endzeitreden. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würde, was die Schriften der Propheten sagen. Jesus bezieht sich immer auf die Schriften der Propheten. Und für Jesus war das Alte Testament reine Prophetie auf das, was kommen wird. Auf den Tag der Erfüllung und auf das Ende der alttestamentlichen Weissagung. Es ist die Erfüllung der Jona-Geschichte. Es ist die Erfüllung von Psalm 22. Es ist die Erfüllung von Hesekiel, als die Toten wieder Fleisch bekommen, also auferstehen. Das waren ja, sie waren tot. Und es ist die Erfüllung von Jesaja 53 und von dem Propheten Zacharia. Warum sage ich das? Ihr Lieben, das Sterben Jesu ist keine Willkür Gottes. Es ist auch keine Vorherbestimmung für den Verrat durch Judas. Also der ist mal geboren worden, damit er Jesus verrät. Das hat er schon getan, aber es war keine Vorherbestimmung. Sondern das Sterben am Kreuz ist die Erfüllung des Heilsplanes Gottes. Und zwar für uns, für die Welt. Der, der ohne Schuld und ohne Sünde ist, wird zum Übeltäter. Das würde keiner von uns dulden. Und hier stirbt der Übeltäter mit Übeltätern. Und wenn wir das auf uns beziehen, könnte man auch ohne Probleme sagen, für Übeltäter. Denn was sagt der Hebräerbrief über diesen Christus? Hört mal hin. Der Hebräerbrief sagt in Hebräer 7, denn einen solchen hohen Priester sollten wir haben, der da ist heilig und unschuldig, unbefleckt von den Sünden, abgesondert und höher als der Himmel. Der wird dort gekreuzigt. Heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert und höher als der Himmel. Hebräer 7, Vers 26. Und ihr wisst ihr, deshalb zerreißt der Vorhang im Heiligtum. Auf Golgatha hängt plötzlich der hohe Priester Christus offen da. Nicht nur im Tempel zerreißt der Vorhang, sondern dort hängt der hohe Priester, der wahre hohe Priester, offen, sichtbar und hörbar. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das haben sie gehört. Das Allerheiligste, und so kann ich es sagen, der Allerheiligste wird mit seinen Eigenschaften heilig, unschuldig, unbefleckt und abgesondert. Ich sage es mal ganz brutal. Dort tot gemacht. Es ist eine Exekution. Es ist eine Hinrichtung. Es muss geschehen. Mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke, es ist genug. Es ist genug. Ich zitiere wieder Lukas 22, sie aber sprachen, Herr, hier sind zwei mitgebracht. Die könnt ihr mal durch die Reihen gehen lassen. So kann man sich das in etwa vorstellen, was die Jünger sich gekauft haben. Hier sind zwei Schwerter. Und in Markus 14 heißt es, und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, siehe, des Menschensohn wird überantwortet in der Sünderhände, steht auf und lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Ihr Lieben, das, was mit den Schwertern passiert, passiert im Garten Gethsemane, wahrscheinlich jetzt ganz nah vor Augen. Das mit den Schwertern geschieht im Garten Gethsemane. Es ist der Gebetskampf Jesu, kurz vor der Kreuzigung und es ist kurz vor seiner Verhaftung. Und das müssen wir uns vorstellen. 3 Jahre war er mit seinen Jüngern unterwegs. 3 Jahre war Jesus Vorbild, Lehrer, Impulsgeber für das neue Reich Gottes, für etwas Neues, was mit ihm anfangen sollte. Das mit ihm und in ihm und für ihn gebaut werden sollte. 3 Jahre hat er gewaltfrei für eine neue Moral, für eine neue Theologie und für ein neues Miteinander im Judentum und in dieser Welt gepredigt und gekämpft. Und plötzlich sagen seine Jünger, wir kaufen 2 Schwerter. Was wollen die damit? Was wollen die damit? Wie kommen die auf so einen Gedanken? Jesus hat in der Bergpredigt ihnen gesagt, wie sie handeln sollen. Und plötzlich sagen die, wir kaufen 2 Schwerter. Und dann sagt Jesus, jetzt reicht's. Jetzt ist es genug. Es ist genug. Aber ihr Lieben, so sind wir. So sind wir. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, und die Jünger wussten nicht mehr weiter, sie sahen die römische Macht, sie sahen die Kriegsknechte, sie sahen die schriftgelehrten Pharisäer mit Stöcken und Knüppeln auf sich zukommen, sie sahen nur noch ein Mittel und eine Möglichkeit, und das heißt, wir halten dagegen. Und jetzt stellt euch vor, mit 2 Schwertern. Gegen die römische Macht, gegen die jüdische Macht und gegen die Schriftgelehrten. Was unternehmen wir nicht alles, wenn wir nicht weiter wissen? Und jetzt sagt Jesus, es ist genug. Er sagt nicht, jetzt reicht's, sondern er sagt, es ist jetzt genug. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ich das Problem lösen werde. Und er geht ans Kreuz. Es ist genug für mich und es ist genug für euch. Legt die Schwerter weg. Übrigens, sie legen die Schwerter nicht weg, sondern sie schlagen noch einmal drein, dem Malchus das Ohr ab. Und Jesus heilt sofort. Und das Zweite, es ist genug, nachdem Jesus im Garten Gethsemane betet, also in einer geistlichen Haltung ist, indem er im Beten ist und nachdem er 3 seiner Lieblingsjünger mitgenommen hat. Also hier ist nicht vom Judas die Rede, sondern von seinen Lieblingsjüngern. Das ist Petrus, Jakobus und Johannes. Die nimmt er mit zum Beten und sagt einen Steinwurf, geht weg von mir, sind etwa 30 Meter, bleibt hier sitzen. Und Jesus macht das, weil es um das Zeugenrecht ging. Sie sollen bezeugen, was er gebetet hat. Und das wird uns ja auch überliefert. Das Zeugenrecht ist übrigens ganz wichtig, 4. Mose 25 und 5. Mose 17. Und dann heißt es, nachdem er gebetet hat, und er fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wacht, bleibt hier und bleibt wach. Ihr Lieben, ich möchte das heute Morgen auch so sagen, am Kreuz auf Golgatha stirbt nicht der Hero, der Held. Am Kreuz auf Golgatha stirbt der Knecht Gottes, der Gottesknecht. Und es ist in der Gebetsnacht, er ist in der Gebetsnacht wirklich wahrer Mensch und wahrer Gott. Er lebt in der Gebetsnacht in der Krise und er erlebt die Krise und er braucht seine Jünger in dieser für ihn absoluten Krise. Und was machen die drei Lieblingsjünger? Die pennen. Die schlafen ein. Und zwar dreimal. Dreimal schlafen die ein. Und ihr Lieben, ich sage es euch ganz ehrlich, so ist das oft im Reich Gottes. Die größte Enttäuschung kommt meistens von den eigenen Leuten. Nicht nur Judas, sondern seine Lieblinge Petrus, Jakobus und Johannes enttäuschen Jesus. Angst, Depression, Hoffnungslosigkeit, Schwäche, Verzagtheit und Zittern. In dieser Lebenssituation ist er kurz vor der Kreuzigung. Er wird im Todeskampf von den Dämonen geschüttelt und gerüttelt. Aber was zeigt uns das? Am Kreuz stirbt kein Übergott. Sondern eine empfindsame Seele. Und Jesus drückt das so aus, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Und er zitiert Psalm 42 und Psalm 43. Es muss geschehen, was dort gestanden ist. Ihr Lieben, Jesus erleidet hier schon alleine durch die Anfechtung körperliche und seelische Schmerzen. Nicht nur die Hammerschläge, nicht nur das Schlagen am Kreuz, sondern seine Seele wird hier zutiefst verletzt. Und das kann nur noch das Kreuz steigern. Und Jesus erleidet, was viele Propheten vor ihm gelitten haben, nachzulesen im Buch Richter, in 1. Könige 19, in Hiob und im Jeremia-Buch. Und ich komme zum Schluss. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. In Gethsemane ist sein Gebetswunsch folgender: Vater, Abba, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will ihn nicht trinken. Wir wollen ja heute Abend mal feiern, aber er sagt, ich will ihn nicht trinken. Und in der Vorbereitung habe ich so gedacht, am Kreuz hängt nicht die Rebe, am Kreuz hängt der Weinstock. Und wir sind die Reben. Und deshalb hängen wir auch da. Und am Kreuz wird der Weinstock gekreuzigt. Mit der Frucht. Und ihr seid Frucht. Da werden auch wir gekreuzigt. Da können auch wir hingehen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Aber dann sagt Jesus nicht, was ich will, sondern was du willst. Und in Lukas 22 heißt es, er ging aber einen Steinwurf, circa 30 Meter weg. Und die Jünger hörten genau dieses Gebet. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das haben seine drei Lieblingsjünger gehört. Und Jesus bittet den Vater um Verschonung vor diesem Weg. Er geht nicht mit einem Hurra ans Kreuz, sondern er bittet um Verschonung. Und wie verzweifelt Jesus wirklich war, kommt darin zum Ausdruck, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Obwohl er die alttestamentlichen Aussagen wusste. Aber der Vater lädt dem Sohn dieses Leiden auf. Ähnlich wie im Alten Testament Abraham mit seinem Sohn Isaak zur Opferung gehen musste. Und was hat Jesus seinen Jüngern im Vater unser gelehrt? Dein Wille geschehe. Und diese Bitte um Verschonung ist nicht der letzte Gebetssatz, sondern Jesus betet weiter, aber nicht, was ich will, sondern dein Wille geschehe. Ihr Lieben, Jesus zeigt hier seine ganze Einheit mit dem Vater. Er zeigt hier seine Unterordnung und seine Akzeptanz, nicht um unseren Willen, sondern um des Vaters Willen. Und der Kelch geht nicht vorüber. Das hätten wir ja so gerne und er auch. Der Weinstock wird gekeltert. Der Weinstock wird zerstört. Samt Saft, samt Blut, das vergossen wird. Die Rebe und die Traube wird zerquetscht. Und wisst ihr, wir trinken das Zerquetschte. Das Zerquetschte ist der Wein. Das trinken wir symbolisch. Mein Blut für dich vergossen. Es ist vollbracht. Und Jesus will hier sagen, und es wird vollbracht. Der Wille des Vaters war ein anderer, ein größerer, ein verheißener. Das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, Jesaja 53. Und was sagt Jesus? Die Stunde ist jetzt gekommen. Ich bin vorbereitet, jetzt bin ich vorbereitet. Lasst uns gehen, es ist genug, lasst uns jetzt gehen. Und im Heiligen Geist sieht Jesus schon den Judas kommen und er sagt seinen drei Jüngern, siehe, der mich verrät, kommt schon. Er ist noch ganz in der Verbindung zum Vater und zum Heiligen Geist. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Schrift ist erfüllt. Johannes 19, 28 bis 30. Danach, im Wissen, dass schon alles vollbracht war, sagt Jesus, und er sagt jetzt noch diesen einen einzigen Satz: Mich dürstet. Ein Gefäß stand schon da. Und ich habe euch das Gefäß auch. Es ist der Essig. Das hatten sie schon hingestellt. Die kannten wahrscheinlich Psalm 69 nicht. Aber sie hatten trotzdem den Essig schon hingestellt. Und wer möchte, kann auch mal probieren, wer das möchte. Aber der Essig stand mitten dabei. Er stand unter dem Publikum. Es ist geradezu teuflisch, aber sie hatten das Alte Testament erfüllt. Der Essig stand dabei und dann heißt es, als er nun den Essig genommen hatte, starb Jesus. Wir denken ja immer, er starb durch die Hammerschläge oder durch dieses qualvolle Leiden. Nein. Nachdem er Psalm 22, 16 und Psalm 69, 22 erfüllt hat und als allerletztes den Essig genommen hat, stirbt Christus. Sie geben mir Essig zum Trinken für meinen Durst. Und was heißt das, ihr Lieben? Erst nach der letzten bösen Tat durch uns Menschen, die Tränkung durch Essig statt Wasser, kann Jesus sterben. Erst jetzt hat er alles erfüllt. Deshalb denkt doch mal über den Essig nach. Es muss sich alles erfüllen. Er wusste, ich muss jetzt gehorsam werden. Das Kreuz war nur Hinrichtungswerkzeug. Der Essig war die Erfüllung, der Impuls für das Scheiden, für das Sterben Jesu. Warum sage ich das? Gott lässt sich nicht die Karten aus der Hand nehmen durch die Römer. Also sie haben ihn getötet am Kreuz. Gott lässt sich nicht die Karten aus der Hand nehmen, sondern Gott bestätigt auch in diesem letzten Akt noch sein Wort aus dem Alten Testament. Und dann heißt es, und er neigte sein Haupt und ging heim. Ich finde das so schön. Der Himmel ist offen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern er neigt sein Haupt und geht heim. Ihr Lieben, das wollen wir doch alle. Heimgehen. Einmal in die Ewigkeit. Was für ein Triumph. Das Kreuz ist ein Heimholungsort, nämlich der Heimholungsort des Vaters. Und deshalb sage ich es mit vollster Überzeugung, das Kreuz ist der Anfang der Erlösungstheologie. Und das Kreuz ist der Anfang des neuen Bundes. Mit dem Sterben Jesu ist der alte Bund zu Ende, zumindest für uns. Aber jetzt fängt das Neue Testament an. Und wisst ihr das Schöne? Sofort fängt der neue Bund an. Was sagt er dem Schächer am Kreuz? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und deshalb sage ich jetzt Amen. Der Posaunenchor hat das wunderschöne Lied rausgesucht.